Kult und Magie. Die Prophetin Sibylla in den Sibyllinischen Bergen. Von oben überblickte man die gesamte Region. Es war eine fantastische Rundsicht. Weit in der Ferne die schneebedeckten hohen Gipfel der Sibyllinischen Berge, unten zum Meer führend das Flusstal, das die Weinberge und Olivenhaine der Landschaft der Marken durchschnitt, auf den Hügeln kleine Gehöfte, die Äcker durchzogen von schlangenförmigen Wegen, Zypressenalleen, die auf die verstreuten Dörfer zuliefen. Eine einsame Kirche, ein Friedhof, Traktoren auf den ausgefahrenen Landwegen und direkt unter uns die in einer Fluchtlinie auf der Höhe verlaufenden Dächer des Ortes, wie ein Höhenbalkon über dem gleißenden Blau des Meeres, tief unten. So beschreibt Hans-Josef Orthal die Marken in einem seiner Romane, der den schwülstigen Titel »Die große Liebe« trägt. Kennen Sie die Marken? Es ist eine hier in Deutschland noch weithin unbekannte, liebenswerte Region im Herzen Italiens mit der Hauptstadt Ancona, eine dreigeteilte Landschaft mit einem schmalen Küstenstreifen an der Adria, der sanften Hügellandschaft im Landesinneren und der rauen Bergkette des Apennins. Die Hügellandschaft nimmt den Großteil der Gegend ein. Hier sind alte, gewachsene Olivenhaine Teile des Naturerbes. Hier werden der Weinbau, die Obstkultur und der Getreideanbau betrieben. Nein, Großindustrie wird man in den Marken nicht finden. Man lebt von Kleingewerbe, dem Handwerk und dem Handel. Der Tourismus läuft, abgesehen von den Küstenorten, nur langsam an. Warum gibt es die Marken nur in der Mehrzahl? Schlägt man den Reiseführer auf, so kann man lesen, die Marken seien deshalb eine Region des Plurals, weil sich hier die ganze Vielfalt Italiens wiederfände. Das mag durchaus sein, doch die historischen Hintergründe für diese Namensgebung liegen in ihrer geografischen Lage. Seit dem 8. Jahrhundert wurde so die Grenzgebiete genannt, die Mark, die die Reichsgrenze zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem davon unabhängigen Süditalien bildeten. Im 13. Jahrhundert zerfielen diese Marken in mehrere Stadtstaaten und im Verlauf des 16. Jahrhunderts wurden alle diese Gebiete restlos vom Kirchenstaat vereinnahmt. So entwickelte sich das wenig schmeichelhafte Sprichwort: Lieber einen Toten im Bett als einen Marchigiano vor der Tür. Es bezog sich auf die Steuereintreiber aus den Marken, die im Auftrag des Papstes und des Kirchenstaates das Geld einfordern mussten. Im 19. Jahrhundert wurden die Marken zu einer Region zusammengefasst und mit der italienischen Reichsgründung 1861 auch Teil des geeinten Italien. Heute ist die Region in vier Provinzen eingeteilt, jeweils benannt nach ihren Hauptstädten. Hier gibt es Dörfer, Örtchen, Städtchen und Städte. Die Hauptstadt der Marken Ancona zählt immerhin 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Provinzhauptstadt Macerata gerade mal 42.000. Im Hinterland wohnen weniger als 90 Menschen pro Quadratkilometer. Besonderen Reiz haben in dieser abwechslungsreichen Landschaft die Sibyllinischen Berge. Eine massive Bergkette entstanden in der Eiszeit mit tiefen Tälern und wild-romantischen Schluchten zwischen den Marken und Umbrien. Die Felderwirtschaft, die Weiden und die Wasserquellen machten aus den Sibyllinischen Bergen eine gefragte Vorratskammer. Die meisten Ortschaften dieser Bergregion waren ab dem 14. Jahrhundert freie Kommunen mit nahezu demokratischer Verwaltung. Es kam zur Herausbildung von sogenannten Comunanze, also in etwa Besitzgemeinschaften, Kooperativen, die ihre Sitze in landwirtschaftlichen Gehöften und Weilern hatten. Die Comunanze bewirtschafteten gemeinsam große Ackerflächen, die unteilbar und unveräußerlich waren. Die Mitglieder, in den zeitgenössischen mittelalterlichen Dokumenten tatsächlich Comunisti genannt, profitierten selbst von ihrer eigenen Arbeit. Nur sie besaßen das Recht der Saat, der Ernte, der Weide- und Holzwirtschaft. Die nach der Prophetin benannte Bergkette wurde 1993 zum Nationalpark erklärt. Hier trifft man auf eine reiche Pflanzenwelt, auf Hochebenen und an die 20 Gipfel mit über 2000 Metern Höhe. Der Monte Sibylla ist 2173 Meter hoch. Der Berg trägt eine steinerne Krone, wo sich der Sage nach die Grotte der Sibylle befindet. Die abenteuerliche Geschichte der sogenannten Sibylla Penninica wurde erst im Mittelalter ausgebildet. Bis in die frühe Neuzeit hinein blieb ihre Geschichte bekannt, wenn auch in veränderter Form als die einer bösen Bergfee. In ihr wurden viele Eigenschaften der antiken Sibylle vereint, sodass sich anhand dieser Figur das Weiterleben des Sibyllenmythos und antiker Traditionen sehr gut nachvollziehen lässt. Ob es je eine reale Sibylle gegeben hat oder ob es sich um eine rein mythologische Gestalt handelt, ist unklar. Erhalten sind die nach einer Sibylle benannten prophetischen Schriften Oracula Sibyllina. Sie genossen große Anerkennung in vorchristlicher Zeit, besonders unter den Römern. Mit dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion erfuhren die Figur der Sibylle und ihr Kult eine Herabwürdigung. Die Sibylle galt nun nicht mehr als die weise Prophetin, sondern als falsche, heidnische Gottheit. Als die antike Vorstellung vom Labyrinth als dem Reich der Toten Einzug in christliche Denkweisen erhielt, wurde die Sibylle zur Verbindungsfigur zwischen dem Leben und dem Reich der Toten. Ihr sagte man ein spezielles Wissen über den Abstieg von Christus in die Vorhölle nach, da sie als Kennerin der Unterwelt galt. Im Mittelalter sah man in der berühmten Sibyllenhöhle in Cumae bei Neapel die Höhle, von der aus Christus aus der Hölle emporgefahren war. Auch bei der Entwicklung der Legende um die Sibylle des Apennin spielte die Vorstellung der Höllenfahrt eine besondere Rolle. Schließlich wusste man, dass sich die neapolitanische Sibylle aus der Höhle von Cumae in die sibyllinischen Berge zurückgezogen hatte, weil sie dort nicht mehr weiter in ihrer Ruhe gestört werden wollte. In dem besagten nackten Berggipfel des Monte Sibilla befände sich demnach eine Grotte, darin ein enger Gang, der vor zwei riesigen Türen ende, die gefährlich einschüchternd auf- und zuschlügen. Viele hätten in der Vergangenheit versucht, sich Sibyllas Reich zu nähern, doch wer wiedergekommen sei, habe nur kryptische Nachrichten mit zurückgebracht. Im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts avancierten die sibyllinischen Berge zu einem Anziehungspunkt für Literaten. Der Ritterroman Guerrino il Meschino aus dem Jahr 1409 von Andrea da Barberino ist die erste schriftliche Fassung der Legende der apenninischen Sibylle. Sie ist hierin gleichzeitig die Geliebte des Helden und die schrecklich schöne Gebieterin über die Unterwelt des Berges. Tatsächlich liegen der Sibylle immer ambivalente Aspekte zugrunde. Das plötzliche Umschlagen einer heilsamen Handlung in schreckliche zerstörerische Kraft ist jederzeit möglich. Sicherlich mögen die topografischen Gegebenheiten bei der Herausbildung bestimmter Bildtypen eine Rolle gespielt haben. Die Berge waren in früheren Jahrhunderten ja noch viel unzugänglicher. Tiefe Schluchten und natürliche Phänomene wie die Rotfärbung mikroskopischer Einzeller im sommerlichen Gewässer flößten Angst ein. Eine Entdeckungsreise in das Innere der Bergwelt war dennoch von großem Interesse. Was verbarg sich im Erdinneren? Gab es dort wunderschöne Königreiche und Luxus? Man hatte seltsame Geschichten gehört von Rittern, die im Labyrinth des Berges verschluckt wurden und nie mehr zurückkamen oder in völliger geistiger Verwirrung wieder auftauchten. Noch heute haben die sibyllinischen Berge nichts an ihrem Reiz verloren. Versprochen.